Anlässlich des 57. Jahrestages der Erschießung von Benno Ohnesorg wiederholen wir ein Interview mit dem früheren APO-Aktivisten Thorwald Proll aus dem Sommer 2023. Viel Vergnügen!
Die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz.
Ich freue mich sehr, dass wir einen sehr spannenden Gast heute haben. Mir gegenüber sitzt nämlich Thorwald Proll. Hallo Thorwald.
Hallo.
Kurz ein paar Infos zu dir. Du bist geboren 1941, richtig?
Ja.
Und du hast eine gewisse Historie im Bereich, also einerseits fangen wir erstmal anders an. Du bist Lyriker unter anderem.
Ja.
Du hast auch lange als Buchhändler gearbeitet.
Ja, ich war Buchhändler.
Ja. Und du hast in Hamburg, glaube ich, auch einen eigenen Buchladen gehabt.
Ja, mit meiner Frau zusammen, ja.
Ja. Und du warst aber, bevor du das hattest, eine Weile lang auf der Flucht. Warum reden wir gleich? Und hast davor irgendwann mal gewisse Dinge in Kaufhäusern in Frankfurt am Main getan, nicht wahr?
Ja, ich gehörte zur APO und da gab es eine Aktion. Das war dann der Kaufhausbrand in Frankfurt.
Das war im Jahre 1968.
Im
genau.
April, ja.
Im April. Mhm. Ja, das ist eine super interessante Geschichte und du hast ja in dieser Zeit dann auch teilweise, wenn ich mich recht entsinne, zusammengelebt mit Andreas Bader und Gudrun Enslin, nicht wahr?
Nein, das stimmt nicht.
Ah, das stimmt nicht. Okay, wie war das? Aber ihr kanntet euch.
Ja, wenn es gleich darum geht, natürlich kannten wir uns. Wir waren ja sozusagen dann, wir hatten uns gefunden und wir gingen auf Fahrt.
Also wir merken, da sind viele Themen, die wir besprechen können. Aber fangen wir erstmal ein bisschen früher an. Du bist 1941 geboren. Das war praktisch kurz nach, also vergleichsweise kurz nach Kriegsbeginn. Hat das irgendwie in deiner Kindheit eine Rolle gespielt? Hast du da was mitbekommen von?
Nein. Na doch, nur später, dass Kassel zerstört wurde zu achten. Also es wurde zerstört durch den Bombenangriff 1943. Und dann musste meine Mutter mit mir wurde meine Mutter mit mir evakuiert. Und wir kamen dann in eine Kleinstadt in der Nähe von Kassel und haben da gelebt bis zum Kriegsende.
Okay, und dann warst du ja praktisch in dieser Nachkriegszeit, warst du Schüler.
Ja, ich war in der Grundschule, Volksschule hieß es damals und später auf dem Gymnasium.
Okay, hat dieses Nachkriegsdasein das irgendwie geprägt? Hast du irgendwie Erinnerungen an, was weiß ich, Ruinen oder Ähnliches? Und vor allem, wie war der Umgang mit dem vergangenen Krieg und mit dem vergangenen faschistischen Regime?
Der Umgang, das ist so eine didaktische Frage aus dem Nachhinein. Das kann man natürlich gar nicht beantworten. Wir lebten ja einfach als Kinder oder als Jugendliche und unsere Eltern haben uns wenig erzählt oder gar nichts. Also bei mir war es jedenfalls so. Und die Stadt war so relativ wieder neu erstanden und wir haben da so gelebt. Und es gab keine Spuren. Und es hat sich auch niemand als ehemaliger nationalsozialistischer Bonze vorgestellt zu Hause oder. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Und meine Eltern haben da nichts zugesagt. Was sie selber gemacht haben oder gewusst haben oder wie sie darunter gelitten haben oder wie sie einfach vereinnahmt wurden oder was man da alles später herausgefunden hat, wie es gewesen ist, das war in der Schule wurde es natürlich später thematisiert, aber in der Schule wurde es nur als ein geschichtlicher Vorgang unter vielen thematisiert, der kam dann irgendwie zum Schluss. Mhm. Also erst kam die griechische Antike und dann kam die römische Weltherrschaft und dann kamen die anderen historischen Abläufe und die Revolutionen und das 19. Jahrhundert, die Industrialisierung, das 20. Jahrhundert und dann kam am Schluss vielleicht auch noch ein Ausblick auf den verlorenen Weltkrieg und die Diktatur und die neue Diktatur, die es ja dann auch gab im Osten.
Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich ein verbreitetes Phänomen gewesen, ne? Dass das im Nachhinein so von den in Anführungszeichen Beteiligten lange auch gegenüber den Nachfolgegenerationen nicht wirklich thematisiert wurde, was vielleicht auch die eigene Rolle war, nicht wahr?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass meine Eltern selber nicht, oder die Generation meiner Eltern sich auch nicht darüber im Klaren waren, was eigentlich mit ihnen passiert war. Mhm. Dann muss man, weil ich glaube nicht, dass ein großer Teil der Generation jetzt aktiv war. Das ist immer ein kleiner Teil. Ich meine, natürlich sieht man riesige Massen und man sieht riesige Aufmärsche und Man sieht viele Leute und so, aber es ist trotzdem immer nur ein geringer Teil, der aktiv ist,
also
in dieser Partei war.
Genau, also ein geringer Teil der wirklich Überzeugten und ein großer Pool der, könnte man sagen, Verführten?
Ja, nein, das glaube ich nicht, sondern das war einfach irgendwie auch so eine Art Vereinnahmung, weil du darfst nicht vergessen, dass Hitler legal zur Macht kam. Er wurde ja gewählt, aber Reichskanzler hatte ja alle institutionellen Vollmachten, die jeder andere vor ihm gewählte, demokratisch gewählte Reichspräsident auch hatte. Und insofern war das einfach zu befolgen. Und was dann daraus wurde und dass dann sozusagen sich das alles als aggressive Innen- und Außenpolitik entlarvte und dass die Rechte genommen wurden und so, das wussten sie ja nicht. Und das mussten sie dann irgendwie aushalten, ja.
Ja, also
Oder auch nicht.
Ja, ein Versuch eben im Ganzen einfach weiterleben zu können, meinst du, ne?
Ja, natürlich. Ja.
Irgendwann.
Dann wurde ja noch Krieg gemacht und dann mussten die Väter in den Krieg. Mein Vater wurde auch eingezogen. Also so, ne?
Du weißt auch nicht, wo dein Vater war im Krieg, oder?
Doch, er war als bei der Marine eingezogen und er war da irgendwie einfacher Soldat und war da in einem Schiff als Soldat und kam auch ich weiß nicht, ob er an Kämpfen teilgenommen hat oder an Verteidigung, jedenfalls kam er auch in Gefangenschaft und wurde später entlassen.
Sehr interessant. Ich würde jetzt gerne auf einen anderen Aspekt hinaus, nämlich irgendwann kam ja bei dir auch die Literatur wahrscheinlich dazu. Und ich kann mir vorstellen, als jemand, der zum Beispiel, also du hast ja auch Gedichtbände publiziert und so weiter, dass meine Erfahrung ist, dass sowas einen relativ früh prägt. Wann fingst du an, das für dich zu entdecken?
Also das habe ich erst gar nicht entdeckt, sondern das hat vielleicht mich entdeckt. Also ich habe ja eigentlich... Naja, ich war Schüler in dem humanistischen Gymnasium, da hatten wir viel zu tun, wir mussten das alles lernen oder sollten das alles lernen und verarbeiten und dann hatten wir noch die altsprachigen Aufgaben, also Lateinisch, Griechisch wurde noch klassisch gelehrt und dann die Naturwissenschaften waren auch ziemlich anstrengend und die Erholung war eigentlich die Musik und vor allen Dingen eben die Literatur oder die Sprache eben im Deutschunterricht, da konnte man eben alles unterbringen oder was einen interessierte, da konnte man sich dann in den Texten, die man durchgenommen hat oder in der Arbeitsgemeinschaft, was wir da lernen wollten oder vorgeschlagen haben, das konnten wir dann selber irgendwie gestalten. Das war so ein Freiraum.
Gab es da einzelne Autoren, die dich vielleicht irgendwie mit ihrer Sprache fasziniert haben?
Ja, am Schluss hatte ich dann irgendwie so eine gewisse Affinität zu Georg Büchner.
Aha.
Aus Darmstadt. Also vielleicht auch eher, weil das so ein kurzes Leben war und er hat nicht viele Sachen hinterlassen. Aber die Sprache hat mir schon gefallen. Sie war nicht so leicht zu vereinnahmen wie die anderen Sachen, wurden ja doch oft immer wiederholt. Man musste es auswendig lernen, man musste es interpretieren. Also das Didaktische, der Lernvorgang selber ist ja sehr... auch sehr zwingend und da musst du dir sehr viel Mühe geben und der Aufsatz muss dann gut dargestellt sein. Es hatte immer ein bestimmtes Schema. Also es war ziemlich anstrengend, aber der Büchner hatte, und dann verlor manchmal auch der Charakter der Sprache, sagen wir bei den Romantikern oder bei den Dramen von Schiller, das verlor dann so ein bisschen an Gewicht. Aber der Büchner hatte so eine Sprache, die drang immer durch. Der hatte irgendwie so einen fetzigen Klang. Das ist davon übrig geblieben. Also das hat mir später auch gefallen. Das habe ich später auch gern gelesen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das hat diese Pflicht zum Beispiel jetzt zur Interpretation. Also was erinnere ich mich an meiner Schulzeit, was der Goethe da durchgenudelt wurde, dass das irgendwann auch einer Entzauberung gleichkam.
Ja,
ne?
Das hast du schön gesagt. Ja.
Und so deshalb zum Beispiel die...
Das war den Lehrern aber auch klar. Aber sie mussten das machen.
Ja.
Die hatten eben diesen Lehrplan, ja.
Ja, klar, dem blieb da keine Wahl. Aber trotzdem, so bei mir war das, ich weiß nicht, hattest du Büchner dann auch in der Schule? Weil bei mir war es so, dass ich die Lyrikerinnen und Lyriker, die ich spannend fand, das waren welche, die ich in der Schule gar nicht behandelt hatte.
Ja, das wurde nur alles, also der Unterricht war insofern gut, der Deutsch und der, weil die wurden einfach dargestellt. Also es wurden alle Epochen dargestellt. Mhm. Nicht wie später in anderen Generationen, die nach mir kamen, zur Schule gegangen, da wurden Epochen oft nur ausgesucht und viele Epochen fallen dann weg. Dann macht man eben, sagen wir mal, Grabe und Büchner, aber man weiß nicht, wer E.T.H. Hoffmann ist, so als Beispiel. Ne? Ja. Aber wir haben einfach alles durchgesagt bekommen, ob wir es nun wollten oder nicht. Und ob es und also, dass wir einfach den Ablauf auch hatten und dass man weiß, wo man dann am Schluss oder wo man steht. Ne? Und was es alles gegeben hat.
Ja. Torwart, wir waren gerade eben, haben wir ein bisschen ausführlich über auch deinen Weg in der Kindheit und frühen Jugend gesprochen. Irgendwann kam dann wahrscheinlich ein politischer Erweckungsmoment, sage ich mal. Weißt du, wann das so in etwa war? Wann du angefangen hast, die Welt auch als eine politische Welt wahrzunehmen und wann du begonnen hast, dich dafür zu interessieren?
Ja, das war, als ich in Berlin gewesen war, angekommen war, hatte ich dann auch, also ich war erst nach Marburg an der Lahn gegangen, das war in der Nähe meiner Heimatstadt, so hatte ich da Germanistik studiert und es gab so eine kleine AG für Theaterwissenschaften und dasselbe gab es dann auch in West-Berlin. Und der Werdegang war einfach erstmal das Studium und so die Freundschaften, die man in Berlin hatte, wo man wohnte, wenn man kennengelernt hatte, in welche Kneipe man abends ging und wie die Universität war. Und dann kam der 2. Juni 1967 und der hat alles verändert.
Ja, die Erschießung von Benno Ohnesorg.
Ja, der Mord an Benno Ohnesorg, wie man es auch immer nennen will.
Ja, Mord ist der richtige Begriff.
Ja, und das war eine Situation, die alles eben verändert hat. Und danach war die Welt nicht mehr so, wie sie war. Und ja, die Politisierung war dann irgendwie Pflicht.
Ja. Um nochmal kurz für die Leute, die das vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, wer Benno Ohnesorg war. Benno Ohnesorg war erstmal ein Demonstrant, nicht wahr? Da kam dieser Schar, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, es war die Politisierung hatte natürlich schon vorher angefangen. Es gab ja den Scharbesuch, genau, den du erwähnst. Der hat das sozusagen, das ist da kulminiert. Der Scharbesuch wurde dann von den Westberliner Studenten sehr scharf kritisiert, weil der Schah führte ein Gewaltregime, hat es mundän verkleidet, war westlich sozialisiert und so trat elegant auf und so. Und dann die Geheimpolizei regierte aber das Land. Und die Besuche waren dann eben vorgegeben und dann ist er durch ganz Deutschland gereist. Am Schluss kam er nach West-Berlin und wurde eingeladen, in der deutschen Oper Mozart, eine Mozart-Oper zu hören. Und die Studenten haben ein Teach-in gemacht in der FU und sind dann haben zur Demonstration aufgerufen. Dann gab es ein Sit-in gegenüber dem Eingang zur deutschen Oper auf der Straße, 17. Juni, auf der anderen Seite. Und die Autoritäten gingen eben in die Oper und auf der anderen Seite saßen die Studenten. Und die Polizei schützte eben die andere Seite. Und als die Autoritäten, die Herrschaften in die Oper gegangen waren, gab es Knüppel frei und die Leute stürmten auf die Demonstranten, die bisher ja nur gerufen hatten, Schilder hochgehalten und Scharmörder Ähnliches. Und die stürmten auf sie zu und fingen an, sie zu schlagen und hatten sie auf sie einzuschlagen, hatten da auch so Gitter vor aufgestellt und es gab dann eine richtige Prügelschlacht.
Ja, man muss vielleicht nochmal dazu sagen, Benno Ohnesorg hat ja nicht irgendwie strafbar gemacht. Ne? Der hat einfach nur mit.
Dann wurde dieser Demonstrationsblock aufgelöst, weil die waren natürlich überrascht, rannten dann über die Straße in Seiten- und Nebenstraßen oder nach Hause. Und in der Grummenstraße sammelten sich auch welche, da war eine Tiefgarage und in dieser Tiefgarage war auch Benno Ohnesorg dabei, der war Student, wie du ganz richtig sagtest, er war nicht politisiert, er wollte aber gucken, weil das mit dem Schad ihm vielleicht auch nicht so imponiert und geriet dann eben in diese Fluchtwelle von den Leuten, die eben diese Garage kamen und dann wurden die sozusagen von der Polizei umstellt und irgendwie kam es zu so einer Situation, dass Koras auf ihn zuschoss oder auf ihn zurannte und die Pistole zog und ihn und auf ihn schoss.
Und er hatte nichts
gemacht. Und jemand anders rief, bist du verrückt, bist du wahnsinnig zu schießen. Und eine Frau beugte sich über ihn, dieses schöne Bild. Und dann wird er ins Krankenhaus gebracht, aber er stirbt. Ja,
das ist ein ganz, ganz entsetzlich trauriges Bild, wenn man sich das anschaut, weil er hatte ja wirklich nichts gemacht. Er hatte nichts gemacht, was irgendwie diese Gewalt gerechtfertigt hätte.
Jemand hat hinterher gesagt, er hatte ein rotes Hemd an.
Das ist absurd. Und du hast gesagt, an diesem Punkt änderte sich alles, denn diese Willkür, die sehen wir ja nicht nur in der Rückschau, sondern die war ja auch damals so offensichtlich, dass ab dem Punkt die Studentenbewegung anfing, sich, kann man sagen, zu radikalisieren? Ist das das richtige Wort?
Naja, sie musste einfach auch in die Hufe, also sie musste einfach sich auch darstellen, sie konnte ja sich zurückweichen und dann die Proteste waren ja schon da gegen den Einsatz der Amerikaner in Vietnam, gegen die verhinderte Hochschulreform, gegen die starre Form der Parteiendemokratie. Deshalb hieß es ja dann auch recht schnell außerparlamentarische Opposition, also APO. Ne? Dann wurde der Republikanische Club gegründet, aufgemacht, da konnte man sich treffen. Dann wurde die Kommune 1 gegründet als alternative radikale Lebensform, als neuer Entwurf für einen neuen radikalen Lebensentwurf, wenn sowas möglich war, utopisch zusammen zu leben. Also Sachen wurden dann eben ausprobiert oder sind geschehen. Ja.
Hattest du mit dieser Kommune 1, wo du sie gerade erwähnt hattest, hattest du da auch Berührungspunkte?
Ja, die Kommune 1 war sozusagen der eine Teil der APO, der mehr subkulturelle Teil. Und mit denen hatte ich starke Beziehungen, weil ich hatte eben so dieses romantische Lebensgefühl und das Aufbegehren gegen die Autorität und das Empörtsein. Und die andere Seite war mehr der SDS, der marxistische Flügel, also der alles bedenkt, der alles durchdacht hat und die Expertisen schreibt und die Reden hält. Rudi Dutschke hat die Reden gehalten, und also meistens, und hat das auch sehr gut verbalisiert, aber es hatte immer diesen marxistischen und strengen oder auch geschlossenen Duktus, der auch spannend war. Aber dieses andere, diese romantische oder diese subkulturelle Form, die lag mir näher. Mhm. Und die habe ich dann auch kennengelernt. Die wohnten nicht weit von mir entfernt, zufälligerweise. Es war alles in Charlottenburg. Und da bin ich mit meiner damaligen Frau oft hingegangen und haben da, wenn Aktionen besprochen werden sollten oder es wurden einfach abendliche Treffen veranstaltet, da sind wir da oft hingegangen, ja.
War diese revolutionäre Romantik für dich das Ausschlaggebende, dich zu beteiligen daran?
Ja, natürlich. Das war das Studium verlor dann auch so ein bisschen an Interesse, weil man merkte irgendwie, die Dinge entwickeln sich auf irgendetwas zu. Da muss jetzt irgendwie eine Lösung her. Also das war jetzt nicht nur, weil dieses schreckliche Ereignis passiert war, sondern es musste da auch irgendwie eine politische Lösung her. Es drängte sich zu irgendetwas, was vielleicht geschehen sollte. Ich habe hier ein Zitat. Da sagt ein nicht unbekannter: Es genügt nicht, dass der Gedanke zur Verwirklichung drängt. Die Wirklichkeit muss sich selbst zum Gedanken drängen. Also die Wirklichkeit muss auch wollen, dass sie sich verändert.
Das ist ganz spannend.
Das war ein Zitat von Karl Marx.
Ja, wunderbar. Da können wir
und
gerne.
Das war so unser Zustand und deshalb haben wir uns daran so beteiligt.
Ja, lass uns da gerne nochmal in der zweiten Hälfte der Sendung drauf zu sprechen kommen, wenn wir dann so ein bisschen das versuchen zu verknüpfen mit der Gegenwart. Jetzt erstmal würde mich auch noch interessieren, was war denn dein Selbstbild damals? Also hast du dich begriffen als einen Revolutionären oder?
Nein, ich habe mich nicht als Revolutionär begriffen, sondern als anti-autoritäres Subjekt. So. Also dass man sich irgendwie gegen die Zwänge wehren muss. Ne? Mhm. Dass man hinterfragt, warum. Es hieß immer, mach das, ja, warum machst du das? Das wird das verlangt, warum wird das verlangt? Du musst es irgendwie hinterfragen können. Und das hatten wir ja zu Hause nicht gelernt oder es wurde zu Hause nicht, war nicht möglich. Und das konnten wir sozusagen nachholen. Und dadurch konnten wir uns dann sozusagen nachträglich befreien von diesen Zwängen. Das war, glaube ich, ganz wichtig.
Es klingt sehr, sehr spannend. Kann man das bis heute auch sagen, dass nach wie vor dieses Anti-Autoritäre da ist?
Ja, das habe ich immer versucht zu erhalten, ja. Aber Geist würde ich jetzt nicht so. Ich bin ja ein Mensch.
Gut. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie das anfing mit deiner Politisierung und wie sich das mit der Studentenbewegung entwickelte und waren jetzt stehen geblieben bei der Ermordung von Benno Ohnesorg und haben ein bisschen über die Kommune 1 geredet. Benno Ohnesorg wurde ermordet 1967, so rum. Ich habe manchmal so Zahlendreher.
Am 2. Juni.
Genau, am 2. Juni. Das ist jetzt am Tag der Aufzeichnung, hat sich das vor circa 2 Wochen gejährt.
Ja.
Und wir haben dann auch im selben Jahr 1967, da war, glaube ich, da waren deine ersten Kontakte zu, ich glaube, Gudrun Enslin und Andreas Bader, richtig?
Also die erste Bekanntschaft war während kurz danach, das stimmt. Das war so, das wurde eingeladen zu einer Besprechung, zu einer Aktion, so ähnlich wie bei der Kommune 1 das auch gemacht wurde. Das waren andere Leute und wir gingen, meine Frau und ich gingen da auch hin. Und da waren auch Gudrun Enslin, Vesper, Bader und Ello, das war seine Frau oder seine Freundin, die war Malerin. Und die Aktion, die jemand vorschlug, hieß Alberts Abtreten. Mhm. Es wurde ein Buchstabenballett vorgeschlagen. Es wurden also so und so viele Personen ausgewählt. Die hatten einen Buchstaben, so ein Sandwich, wie man es später nannte. Alberts, das war ja der regierende Bürgermeister, der eben in Verantwortung stand, nachdem das passiert war, vor der Deutschen Oper. Und dann pfiff derjenige, der das sich ausgedacht hatte, auf seine Trillerpfeife und man drehte sich rum und dann kam das Wort Abtreten. Ich glaube, es war dann ein Buchstabe mehr, deshalb musste eine Person mehr da sein. Also die Aktion hieß Alberts Abtreten. Es wurde Buchstabenballett genannt und wir haben das dann öfter in verschiedenen Formationen aufgeführt. Wir sind auf den Kudamm gegangen, wir sind nachts auf den Kudamm gegangen, wir sind tagsüber auf den Kudamm gegangen, wir sind auch die Nebenstraßen gegangen, wir sind vor die Uni gegangen. Und es fiel auch auf und es kam auch in die Zeitung. Der Abend hat darüber berichtet. Damals gab es eine Zeitung, die hieß Der Abend.
Und wie
das war so eine Aktion, ja. Die war ganz gut.
Ja, klingt auch nach einer tollen Aktion, aber mich interessiert.
Kannst du auch nachlesen heute noch im Netz sicher das Buchstabenballett? Da wird es sicher auch zu sehen sein.
Das schaue ich mir auf jeden Fall an. Mich würde jetzt vor allem aber interessieren, wie wurde das damals rezipiert? Also wenn wir uns heutige Protestbewegungen angucken, wir haben aktuell zum Beispiel ja die letzte Generation, die viele Aktionen macht und ja, da ist die Gesamtgesellschaft.
Das war eine Aktion, das war eine Idee, ne? Also ein Einfall und da wurde eben die Tat umgesetzt und dann wurde das gemacht.
Ja, aber
das wurde einige Male aufgeführt, wenn du so willst und dann wurde es in der Zeitung auch abgebildet und das war es dann erstmal, ja.
Und wie war dann die Resonanz darauf praktisch? Also gab es dann irgendwie, habt ihr mitbekommen, dass vielleicht die Bevölkerung sagt, das finden wir doof oder das finden wir toll?
Nein, ich glaube, die Bevölkerung war über diese spielerische Form eher amüsiert, weil sie dachte natürlich, es wird immer geknüppelt und dann wird wieder demonstriert oder es geht immer als Konfrontation aufeinander zu und das war ja eher spielerisch, so eine Agitation. Kurze Szene, wenn du so willst. Und das hat den Leuten vielleicht eher gefallen. Und Alberts ist ja auch zurückgetreten. Mhm. Vielleicht nicht wegen dieser Sache, sondern wegen seinem eigenen Gewissen, nehme ich an. Ne? Weil er wollte nicht dafür verantwortlich sein, dass unter seiner Regierungszeit ein Mensch sterben musste. Und es ist ja auch bekannt, dass er, als er Schah dann aus Berlin abreiste, er ihn zum Flughafen begleitet hat und dann sagte er ihm, dass gestern Abend ein Mensch oder gestern Nachmittag ein Mensch gestorben sei. Und da hat der Schah zu ihm gesagt, dann machen Sie sich deshalb keine Sorgen, Herr Bürgermeister, das geschieht bei uns jeden Tag. Kannst du auch nachlesen.
Ja, ist ein unfassbarer Satz. Ist ein unfassbarer Satz.
Ja, das ist
Von diesem Agitprop, den du gerade eben erwähnt hast, entwickelte sich dann ja binnen eines Jahres ungefähr, nicht ganz. Du hast ja erwähnt, dass dann im April 68 diese Kaufhausbrand.
Ja, du wolltest ja wissen, ob ich mit denen dann bekannt wurde. Also da habe ich die zum ersten Mal getroffen.
Ah ja.
Dann machten wir, wenn ich da eingreifen, dann machten wir später noch eine Aktion zusammen mit anderen. Das war in der Deutschen Oper dann wieder, da war ein progressiver Dirigent aus Frankreich eingeladen, Boulez hieß der, Pierre Boulez, und der spielte ein modernes Stück von modernen Autoren, Webern hieß der, glaube ich, Komponist. Und das störten wir und dann machten wir dann eben Propaganda, hatten wir einen Text vorbereitet gegen die Invasion der Amerikaner in Vietnam. Und dann gingen wir da, hatten uns versteckt, hatten uns auch so angezogen, wie man in der Oper eben ist. Und dann versuchten wir dann auf die Bühne zu kommen und das zu skandieren und so. Es ist nicht ganz gelungen, weil einige Hausdetektive waren da oder politische Polizei, die haben uns auch abgegriffen. Aber Gudrun selber und Bader, und noch jemand oder zwei andere sind nach vorne gekommen und kommen das kurz zitieren. Und der Boulé ging beiseite, war ein bisschen erschrocken natürlich. Und dann wurden die auch festgenommen und kamen, also das war eine Aktion, die kam auch in den Abend. Mhm. Die Überschrift lautete, die Marx Brothers stören den Dirigenten Boulé oder so ähnlich. Und der Boulé hat gesagt, dann wurde er interviewt, da hat er gesagt, ja, ich bin ja auch fortschrittlich, sie hätten mich ja informieren können, ich hätte es vielleicht zugelassen.
Aber das wäre ja dann nicht Sinn und Zweck gewesen, das in so einem erlaubten Rahmen zu machen, ne? Wo es halt
ja,
so.
Ja, das ist ja immer der Punkt, da ist es affirmativ, also ist es angepasst oder ist es nicht angepasst. Ne? Genau. Natürlich kannst du auch das Pech haben und jemanden finden, der eigentlich deiner Meinung ist, aber den müsstest du jetzt, weil er ja diese Funktion hat, trotzdem stören und du müsstest das trotzdem spielerisch, das war immer unser Ansatz, spielerisch unterlaufen und das konnten wir nicht wissen und wir wussten ja nicht, was der für ein Typ war. Es ist eben so gelaufen. Ne?
Du hast gerade erwähnt das Wort Propaganda und das ist auch eine Frage, die ich mir stelle in Bezug auf zum Beispiel modernere Protestbewegungen, wie wichtig auch, sagen wir mal, eine Form von Marketing ist. Also du hast gesagt, dieses Spielerische war ja wichtig, auch dass es ja fast eine, also was heißt fast, dass es auch eine gewisse Künstlerhaftigkeit hatte.
Ja.
Wie wichtig war euch das und wie habt ihr das konzipiert? Wie wichtig war euch diese Außenwahrnehmung auch?
Ja, ich glaube, das war die beste Form, weil all die anderen Formen sind ja die hatte ich ja schon erwähnt, die Formen, die immer da sind, also die Konfrontation, die natürlich auch notwendig ist. Entschuldigung. Aber dieses Spielerische, der Umgang, das irgendwie zu entlarven oder sich darüber lustig zu machen, das wurde in der Kommune 1 ja schon sehr stark propagiert. Die haben ja auch solche Sachen gemacht und wir haben das in einem kleineren Kreis dann versucht fortzusetzen.
Und von diesem Spielerischen kommen wir aber dann irgendwann.
Wird es ernst.
Genau, wird es ernst. Ja. Wie kam diese Entwicklung? Weil,
ja, kann ich dir sagen, die Entwicklung kam dadurch, dass die Kommune 1 dann trotz ihrer spielerischen Ebene doch kriminalisiert wurde. Die Staatsanwaltschaft war irgendwie sauer und versuchte sie immer vor Gericht zu bringen. Vor allen Dingen wegen ihrer Flugblätter. Und ihre unverschämten Texte, die sie da formulierte. Und einer lautete dann, wann brennen die Berliner Kaufhäuser? Und da wurde dann ausgeführt, dass die vietnamesischen Städte brennen und dass man das abends im Fernsehen sieht, wie so ein Lichtfeuerwerk sieht man da, wie die Phosphorbomben fallen. Und gleichzeitig war durch einen Unfall in Brüssel einige Zeit vorher ein Kaufhaus wirklich in Brand geraten. Und dann hatte man schon so das Gefühl, dass man so ein knisterndes Vietnam-Gefühl entwickeln könnte. Also es war sehr provokativ.
Also war praktisch diese Kaufhausbrandstiftung auch eine...
Moment. Ja, und deshalb kam es zu diesem Flugblatt. Mhm. Und dann wurde es eben ernst für uns und dann wurden sie eben dafür, kamen sie vor Gericht, wurde dann aber als Satire anerkannt, es dauerte ziemlich lange und es wurde dann, also es kam nicht zu einer Verurteilung, es wurde als Satire anerkannt und damit hatte es sein Bewandtnis. Aber wir gingen einfach diesen Schritt weiter und setzten das in die Tat um. Wir wollten wirklich diese verkohlten Absatzmärkte sozusagen generieren, wie man heute sagt, um zu zeigen, das ist das Vietnam-Gefühl, also so ist es in meiner Erinnerung, was ihr euch jeden Abend da angucken könnt, das könnt ihr jetzt auch vor eurer Haustür haben.
Also
so machen wir das.
Also war auch das praktisch eine Art künstlerische Übersetzung, wir bringen euch dieses Gefühl mit.
Ja, es war auch, wenn du so willst, spielerisch, es war natürlich ein Gesetzesverstoß, das konnte man also nicht mehr spielerisch abarbeiten, aber es war irgendwie im Ansatz so gedacht. Ja, es sollte eigentlich eine mutige und symbolische Aktion sein. So. Hinreißen lassen. Also das war für mich so der äußerste Punkt. Dafür breche ich jetzt das Gesetz. Ne? Aber das war immer noch dieser selbe gedankliche Vorgang, ja.
Wir waren jetzt stehen geblieben, wie dieser Übergang sich gestaltete von diesen spielerischen, künstlerischen Aktionen hin zu der ja eigentlich im Kern auch, wie du erwähnt hast, spielerischen Aktion dieser Kaufhausbrandstiftung. Was war die Bewegung in dir? Dass du hast ja gesagt, zu mehr hast du dich nicht hinreißen lassen. Wie war dieser Gedankengang, der dann dazu geführt hat, dass du gesagt hast, okay, diese Kaufhausbrandstiftung, das ist jetzt aber auch was Notwendiges. Das muss ich jetzt machen. Das hat jetzt eine Relevanz.
Ja, ich hatte es ja vorher schon versucht auszuführen. Das ist eben der zwingende Gedanke nach der Aufforderung eben, wann brennen die Kaufhäuser, wann wacht ihr auf, ja, wann merkt ihr das? Dann, wenn ihr das eben als Flugblatt nicht versteht, dann machen wir das eben euch vor. Wir stecken das an, ja.
War das also vielleicht auch, kann man sagen...
Fehlte natürlich dann die praktische Ausführung, also das konnte ich nicht, ne? Das konnte eben jemand anders.
Aber dieser Akt, das dann in die Tat umzusetzen, war das, so wie du das gerade beschrieben hast, kann man sagen, dass das vielleicht so eine Art Verzweiflung war, dass man dachte, anders kapieren die Leute das nicht?
Ja, also Verzweiflung war es nicht, es war ja auch mehr so eine eigene Selbstfindung oder so eine Art... Ja, das ist immer schwierig, wenn du dich auf irgendetwas vorbereitest und du machst das dann, was denkst du, du weißt ja nicht, was dabei rauskommt. Es kann auch was anderes sein, ob es gelingt oder ob das überzeugt. Du bist einfach so in der Sache drin, dass das, und dann findest du ja andere, oder wir waren ja zu dritt erst, und findet sich und will das machen und will das sozusagen der Stunde schulden, das machen wir jetzt. Und dann, ja. Und dann das Ergebnis weißt du ja noch nicht.
Und ja, wie hast du dann darauf geblickt, wie sich das entwickelt hat? Also ihr habt das geplant,
ja.
Es passierte dann, es ging ja bei der dpa dieser Anruf ein, gleich ja. Brennt bei Schneider und im Kaufhof, es ist ein politischer Akt.
Ja.
Und dann gab es diesen, dann brannte es dort. Und es war ein Sachschaden von, ich habe das mal geguckt, das waren damals knapp 1 Million D-Mark. Ja. Und was war das so für ein, was war ja, das
wir kamen,
Gefühl?
Wir kamen, ja, sehr gute Frage. Wir kamen eigentlich nicht zur abschließenden Reflexion, die du gerade einforderst, weil wir verhaftet wurden. Wir kamen ja quasi von einer Realität oder von einer Stufe der Erkenntnis gleich in die nächste. Wir wurden sozusagen denunziert, wurden zur Polizei gebracht und wurden verhört. Und wir kamen also aus dieser Nummer, also die Situation, in der wir uns befanden, ja sozusagen durch diesen Gewaltakt der Verhaftung oder der Denunziation, wurden wir ja hinausgezogen und kamen in eine andere Situation und kamen ins Gefängnis, dann in Untersuchungshaft. Da mussten wir einer anderen Realität uns stellen. Ne?
Ja, aber gab es dann irgendwann, du warst ja danach eben auch noch 14 Monate in Haft, gab es da dann irgendwie auch zwischendurch mal so ein Überlegen, so okay, gut, jetzt haben wir das gemacht.
Ja.
Und kam dieses Reflektieren dann später?
Naja, da kam ja dann auch die Reaktion von außen, von den anderen, also vom SDS, von der APO, also von den anderen Leuten, von denen, die wir aus Berlin kannten. Na, das war jetzt ja passiert und warum sollten wir das jetzt, also zurücknehmen, konnte man das nicht und das wollte ich auch gar nicht. Die anderen wollten das sicher auch nicht. Gudrun hat später oder soll später gesagt haben, mir hat das doch nicht so gefallen, ich fand das doch nicht so gut, kann ich nichts zu sagen, habe ich nur gelesen. Aber in der Situation und in der Lebenssituation, in der wir waren, hat das so seinen Ablauf gefunden. Und in der isolierten Situation, im Gefängnis, sowieso erst recht, das haben wir ja jetzt gemacht, da stehen wir zu. Und wir hatten auch schon Zustimmung, es gab natürlich auch viel Ablehnung. So, das war aber, wie gesagt, eine ganz andere Realität, mit der wir dann auch fertig werden mussten.
Wie ging es dir denn in Haft?
Ja, das weiß ich eben auch nicht mehr so genau. Es ging mir irgendwie, irgendwie war ich ein bisschen, ich war wahrscheinlich unter Schock und der Schock hat ziemlich lange angehalten und er hat mir wahrscheinlich auch das Leben gerettet, weil ich habe gar nicht so richtig reagiert. Also, dass ich jetzt in dieser Zelle sitze, dass ich da mit den anderen nach draußen gehe, dann kommt das Essen, dann ist das so eine Wohnzelle, da ist auch die Toilette und alles. Und dann gibt's ein Radio, dann gibt's irgendwie ein Fenster, wo man rausguckt. Dann kommen Briefe, dann kommt jemand und klopft, sagt, sie haben Besuch. Und so vergeht die Zeit. Und dann vergeht die Zeit jeden Tag und dann hörst du das Radio, was draußen passiert. Und also das, dann kommt so langsam die Schockstarre, die tritt irgendwie so zurück und versucht dann den Alltag oder diesen Tag oder diese Tage da irgendwie so auszuhalten, also so zu begreifen und auszuhalten. Und dann haben wir angefangen, uns gegenseitig Briefe zu schreiben. Dann haben wir angefangen, den anderen Leuten, die uns geschrieben haben, zurückzuschreiben. Also dann versucht man dann, wie aus so einer Isolationswarte oder aus so einem Turm heraus, versucht man dann auf die Welt zu blicken und kommuniziert dann irgendwie so.
Hast du dich...
Wie so eine Kartause, ja. Also es gibt auch ein berühmtes Buch von Stendhal, die Kartause von Parma, so ein Extrem, der lebt da, glaube ich, ziemlich lange, auch als Gefangener. Also man lebt sozusagen in sich und trotzdem versucht man, versucht zu überleben, zu kommunizieren, und durch die Kommunikation gewinnt man wieder Leben zurück.
Hast du dich in dieser Zeit, als du in Haft warst, hattest du das Gefühl, das ist ungerecht? Oder dachtest du, ja gut, wir haben da ein Feuer gelegt, das ist schon irgendwie logisch, dass man dafür ins Gefängnis kommt?
Ja, ich dachte nicht, dass es ungerecht ist.
Du hast in dieser Zeit dann auch viel geschrieben.
Ja.
Ist ja auch ein Gedichtband von dir publiziert worden mit
Texten. Ja, das war später. Ich habe eigentlich nicht viel geschrieben, entschuldige bitte. Ich habe eigentlich nur eine kleine Schrift geschrieben, um mich, die habe ich dann verlesen, nachdem die, kurz bevor die Urteilsverkündung war. So ein Schlusswort habe ich dann verlesen. Mhm. Das habe ich gemacht.
Und in diesem Prozess, da wurdet ihr ja auch unter anderem vertreten von Otto Schily,
ja,
und von Horst Mahler.
Ja.
Wie beobachtest du denn jetzt, also insbesondere Horst Mahler hat ja eine enorme Wandlung durchgemacht seitdem, sagen wir es mal so, ne? Also ist ja praktisch ins politisch extreme Gegenteil umgeschwenkt. Wie erinnerst du dich an ihn aus der Zeit und wie deckt sich das mit dem, was wir heute über ihn lesen, dass er halt eben mittlerweile stramm rechtsextrem ist und den Holocaust verleugnet?
Ja, weiß ich auch nicht. Also Mahler war ein sehr guter Anwalt, sehr selbstbewusst, eloquent. Sah ein bisschen aus wie so ein Mafia-Typ, hatte so einen violetten, kurz geschnittenen Anzug an, konnte sehr lautstark und gut reden, hat auch den Richter unterbrochen oder irgendwie korrigiert. Also hatte ein irres Selbstbewusstsein und war ein super Anwalt. Also ich kann dazu nichts sagen. Mhm. Ich weiß ja auch nichts von ihm. Ich weiß ja nicht, was er für eine Kindheit hatte, ob er irgendwie als Jüngling in irgendeiner Organisation war oder was seine Eltern waren oder wie er überhaupt zur APO gekommen ist. Ich habe mal gehört, er war vorher Wirtschaftsanwalt, also er hat Wirtschaftsverbände vertreten, Firmen oder so. Mhm. Aber er hat das damals mit dem 2. Juni gleich angenommen und hat das zu seiner Sache gemacht und dann hat er uns eben auch vertreten, ja.
Nach 14 Monaten warst du dann erstmal wieder frei, es wurde Revision eingelegt und dann seid ihr gemeinsam praktisch, habt ihr euch nach Frankreich abgesetzt, nenne ich es jetzt mal, ihr seid geflohen.
Ja, zu dritt, ja.
Ist man in dem Moment dazu in der Lage, das irgendwie zu rezipieren und darüber nachzudenken oder ist es dann so ein Moment so, ja, wir müssen jetzt halt irgendwie weg?
Ja, ach, das war dann doch eine sehr private Situation. Also die APO war ja dann irgendwie auch schon an ihrem Höhepunkt, zu ihrem Höhepunkt gekommen. Die Aktion selber hatte irgendwas bewirkt, aber ich weiß eigentlich gar nicht so genau was. Und dann ging es eigentlich immer nur darum, diesen Straftatsbestand zu ergründen. Also wie lange soll man jetzt im Gefängnis bleiben? Ist das richtig? Dürfen wir auch auf freien Fuß kommen? Können wir irgendwie politisch tätig sein? Oder müssen wir die ganze Zeit im Gefängnis sitzen? Und dann wurde immer ein Antrag gestellt, dann wurde er abgelehnt, dann wurde ein Antrag. Dann wurde wieder einer gestellt, dem wurde zugegeben. Man wurde auf freien Fuß gesetzt und dann wurde ein Termin anberaumt, dass man dann eine zweite Verhandlung bekommt, die Revision. Und zu diesem sollten wir dann wieder erscheinen. Und das haben wir nicht gemacht und sind uns darin einig gewesen, dass wir eben uns dem entziehen, wie du gesagt hast, und sind dann über die grüne Grenze, wie die das nannten, nach Paris gegangen. Ja.
In dieser Zeit, als ihr in Paris wart, ist es ja irgendwann praktisch zu einer Art Bruch gekommen, richtig?
Ja, also dazu kann ich sagen, die Situation hatte sich eben vollkommen verändert. Also diese spielerische Welt der Aktion, dann später das Gefängnis, dann gleichzeitig die Entwicklung der APO und der Pariser Mai, die weltweiten Studentenunruhen. Aber der Vietnamkrieg ging weiter und die Notstandsgesetze wurden verabschiedet. Also es hatte irgendwie in den etablierten Kreisen keine wirkliche Wirkung. Also es hatte vielleicht Gespräche gegeben oder die dachten sich ja auch sich einiges, aber es hatte wirklich keine Machtveränderung gegeben. Und dann zerfiel alles und es gab dann eben verschiedene Gruppierungen. Es gab eben viele Reminiszenzen an alte kommunistische Gruppierungen, das wollte man wieder neu machen. Oder es gab bewaffnete Gruppen und es gab eben Vorschläge, sich dahin zu orientieren. Und, aber genau war das eben auch noch nicht. Und Bader war ja ein Typ, der, das war eigentlich ja so ein ganz anderer Typ als all die anderen. Er war ja kein Student, also das könnten wir auch mal darstellen. Er war ja eigentlich ein, ja, so ein Bohemien, hatte eigentlich gar keinen richtigen Beruf und hatte die Bilder seiner Frau verkaufte. Er war sozusagen ihr Agent. Sie war ja Malerin und so. Er hatte auch ein Kind mit ihr. Sie hatte schon ein weiteres Kind. Er lebte also sozusagen zu Hause und lebte so in so einer Bohème. Und die Studenten zeigten ihm dann so eine Welt der, des Aufruhrs und der Rebellion oder des, ja, des Widerstands. Und dann konnte er da seine Vorstellung, wie man vielleicht sich da einbringt oder was man da provozieren kann, das konnte er da irgendwie finden.
Ja, Bader war eine interessante Figur, ne? Also auch einerseits dieses, was ihm ja in der Schulzeit nachgesagt wurde, dieses auch gewisse aggressive Potenzial, dann gleichzeitig auch dieses, diese Koketterie mit diesem Bisexuellen und teilweise auch Androgynen.
Das sind alles so Sachen, da wurden dann viele Bücher drüber geschrieben, das stimmt natürlich vielleicht auch. Aber eigentlich, für mich war der wesentliche Punkt, dass wir waren eben Studenten, Gudrun war ja auch Studentin, und wir hatten so eine bestimmte Vorstellung von der Welt und die ist nicht gut und was können wir tun. Aber Bader war ein Individualist und eigentlich mehr so ein narzisstischer Typ und ihn interessierte das eigentlich gar nicht. Er hat mir einmal geschrieben, und er wusste auch nicht viel, er hat mir einmal geschrieben, wie kann ich etwas wissen, wenn ich kein Gewissen habe? Er hatte eigentlich kein Gewissen. Er war ein gewissenloser Typ, also im wörtlichen Sinne. Er hatte einfach, es interessierte ihn eigentlich nicht. Und er hatte einfach nur eigene Vorstellungen, hatte er auch, er konnte zum Beispiel Sachen basteln, er konnte sich das vorstellen und so. Der hatte irgendwie mehr die Vorstellung von anderen Dingen und nicht mehr den studentischen Proteste oder das andere fortzusetzen. Und das stagnierte eben. Und dann, als wir in Paris waren, in dieser kleinen Wohnung, kulminierte das. Und ich habe dann gemerkt, dass er da irgendwie drauf abfährt, wie man das nennt. Und die Gudrun war eher passiv, weiß ich nicht. Die war in ihn verliebt. Und ich hatte das aber irgendwie, ich empfand das als gefährlich und hatte so eine innere Stimme und habe gedacht, dass ich kann da nicht drauf abfahren. Ich bin eben doch Student. Ich bin hier zu dem studentischen, romantischen Milieu und mehr kann ich einfach nicht leisten. Und dann habe ich ihm gesagt, als dann irgendwie, wir wurden dann abgeholt, wir sollten nach Italien kommen, da gab es dann wieder eine neue Wohnung. Das war dann schon der Weg in die Illegalität. Und da habe ich gesagt, das kann ich nicht machen, da bleibe ich außen vor, da komme ich nicht mit. Ja, das ist dann so zur Kenntnis genommen und dann sind sie weggefahren und das war es dann.
Und du hast dich ja
ein
dann...
Ein unschönes Ende.
Ja, ja, du hast dich dann in Moabit gestellt?
Ja, ich bin dann noch selber, war dann auf mich alleine gestellt und es dauerte noch ein ganzes Jahr, bis ich das gemacht habe. Ich bin dann noch in einigen Teilen Europas vagabundierend unterwegs gewesen, habe auch sehr nette und hilfsbereite Leute getroffen. Ja, und dann habe ich so gemacht, wie du gesagt hast. Ja. Das war auch sehr schön, wenn ich das als Anekdote erzählen darf. Ich habe dann meinen Anwalt angerufen, damals aus dem Prozess, Klaus Eschen, der war in dem Büro Maler. Ich hoffe, ich darf seinen Namen hier nennen. Und der sagte, gut, gib mir deinen falschen Pass und wir treffen uns am nächsten Morgen und gehen zum Staatsanwalt und du stellst dich dann. Und das haben wir dann auch so gemacht. Der Staatsanwalt war sehr erstaunt. Ich war auch erstaunt, denn hinter ihm war ein Bild, ein Poster, also ein Steckbrief von Ulrike Meinhof. Und dann sah er, dass ich das anschaute und sagte, ja, wissen Sie, wir haben auch unsere Poster. Dann verabschiedete ich mich von Eschen und dann musste ich in die Minna und dann wurde ich nach Tegel gebracht und habe dann die Strafe verbüßt.
Aber wie darf ich mir das vorstellen? Du kommst dann da praktisch so rein, sagst, guten Tag, mein Name ist Torwald Proll, ich würde mich gerne stellen.
Ja, das hat der Eschen erzählt, nehme ich an. Ich habe es auch gesagt, ja. Du kannst dir das vorstellen, wie du willst, ja.
Ja, okay, gut. Und dann war ja praktisch dieser Bruch da, du warst raus aus dem, was danach passierte. Danach entwickelte sich ja das, was man später als RAF kannte, erst so
ja,
richtig.
Mit ja, der, ich war schon mit, in Paris raus ja. Und das andere habe ich dann alles so mitbekommen wie alle anderen auch. Ja.
Wie hast du das wahrgenommen, wenn du dann irgendwie in der Zeitung gelesen hast, dass es diese Schleierentführung gab oder dass da eben auch sehr viele Menschen getötet wurden?
Das ist ja erst zum Schluss. Ja. Erstmal war es ja so, dass der wurde entführt, dann wurden Banken überfallen, dann wurde die Organisation auch. Ich fand das phänomenal, aber beängstigend, ja. Und ich hatte auch irgendwie kein gutes Gefühl. Aber diese Formationen, die du jetzt genannt hast, die sind ja way beyond. Also das ist ja ganz viel später. Es hat vielleicht mit Bader und Enslin auch nicht so viel zu tun.
Aber wie hast du das beobachtet? Du hast ja gerade gesagt, es fühlte sich auch für dich gut an. Also warst du der Ansicht, ja, das ist gut und richtig, was die tun?
Fühlte sich nicht gut an.
Ach so, sorry, dann habe ich dich falsch verstanden.
Kannst du nachhören? Ich habe gesagt, nicht gut.
Entschuldigung, ja. Also du hast dir das dann so angehört und dachtest und da hattest du den Gedanken so, Gott sei Dank bin ich da raus?
Nein, so nicht. Ich hatte natürlich immer ein ambivalentes Gefühl. Also ich empfand das als phänomenal, dass es wirklich gemacht wird und was es für Wirkungen hat. Da kommt man wieder in diese nächste Realitätsschiene, weil du weißt ja auch gar nicht, was es für Wirkung hat, wenn du das und das tust. Und dann wird das da wieder austariert und dann kommt wieder das Nächste. Und so geht Eskalation, es entwickelt sich immer weiter. Ne?
Ja. Wir müssen
phänomenal und gleichzeitig dachte ich, das ist irgendwie beängstigend, ja.
Wir müssen
nicht zu lösen, ja. Dachte ich. Und ich hatte natürlich auch, wenn ich mich an unsere gemeinsame Zeit erinnere, da hatte ich vielleicht auch manchmal Mitgefühl oder Sympathie, aber mehr als Gefühlsübertragung, dass man sich irgendwie gut verstanden hat. Ne?
Warst dann wie lange noch in Haft?
Ich glaube, es waren insgesamt 2 Jahre und 2 Monate, weil ich wurde dann wegen sogenannter, also die Zweidrittellösung kam für mich dann in Frage, weil ich noch nicht vorher im Gefängnis gewesen war und musste dann als zum ersten Mal verurteilt, da konnte ich auf 2 Drittel der Strafe entlassen werden, der zu verbüßenden Strafe entlassen. Das habe ich in Anspruch genommen und so ist es auch geschehen.
Ich habe jetzt so aus dem Gespräch, was wir bisher hatten, das Gefühl bekommen, dass du mit all dem relativ schnell abgeschlossen hast, richtig? Also du hast jetzt nicht im Nachhinein irgendwie noch groß drüber nachgedacht oder dran gezweifelt, sondern du hast es ja auch vorhin gesagt, so ja, das ist jetzt so passiert, wir können es nicht rückgängig machen und das ist jetzt eben Teil dessen, was passiert ist. Ist das eine richtige...
Ja, von welcher Zeit sprichst du jetzt? Von damals oder von heute? Oder?
Insbesondere von damals. Im Gespräch hast du ja auch erzählt, so ja, haben wir dann nicht weiter groß drüber reflektiert, sondern das war dann halt so. War das so, dass du damit auch dann schnell abgeschlossen hast und dann gesagt hast, jetzt ist das nächste Kapitel, das alte ist zu, das ist vorbei?
Ja, das war ja nicht ganz so einfach, weil das ja immer im Gespräch war und die ganze Welt wurde ja sozusagen davon auch beschallt, also die ganzen Verfolgungen und dass wir selber damit involviert waren, wir unsere Wohnungen wurden auch durchsucht, also man kriegte den ganzen Raffspiegel, den die Institutionen aufgebaut haben, den kriegte man ja dauernd mit. Ne? Mhm. Bis zur Lorenz-Entführung, das war ja, witzigerweise waren das die anderen. Ne? Aber da bis dahin, also man wurde immer, man war immer im Fokus der Polizei oder der Justiz. Und dann gab es die Hungerstreikzeit. Also es dauerte ziemlich lange. Man konnte, selbst wenn man wollte, sagte man, ist jetzt damit nicht durch, aber man ist damit irgendwie jetzt zu einem Punkt gekommen, das ist jetzt deren Sache und ich habe das meinige getan. man konnte sich dem trotzdem nicht ganz entziehen, weil es immer weiter auf einen eindrang. Man musste sich da und immer irgendwie damit auseinandersetzen. Es wurde immer was von einem verlangt, sich dazu zu äußern oder das wieder zu erleiden oder das musste man mit anhören. Das dauerte ziemlich lange, ja.
Wie war dein Kontakt mit der Polizei in dieser Zeit danach? Also wenn die bei dir vorbeikamen, haben die dann gesagt, Herr Proll, Folgendes ist, wir müssen jetzt nochmal bei Ihnen gucken. Und
Nein, so war es nicht. Das war nur, dass man erstmal die Zeit der, ich bekam einen Bewährungshelfer genau für das letzte Jahr. Und später bekam ich keinen Besuch von der Polizei, nur wenn Wohndurchsuchungen waren und ich wohnte in dieser Wohnung. Oder es wurde wegen der Lorenz-Entführung, wurden ja ganz viele Wohnungen durchsucht, ganz viele Leute wurden verhaftet, weil man herausfinden wollte, wo der Lorenz nun versteckt wurde. Dann, da wurde ich auch mit verhaftet. Aber die Polizei kam jetzt nicht individuell zu mir und sagte, was machen Sie heute, Herr Proll, oder können wir mal sehen, wie Ihre Wohnung aussieht. So ist das nicht gewesen. Das, also dieses Polizeistaatliche für jeden Einzelnen, das ist mir nicht widerfahren.
Du bist dann irgendwann nach Hamburg gegangen in diesem Zeitraum.
Ja, genau.
Und hast dann dort diesen Buchladen eröffnet.
Ja, wir sind nach Hamburg umgezogen aus der Westberliner isolierten Welt und kamen dann nach Hamburg und haben dann, ich wurde dann Vater, Buchhändler, ich wurde erwachsen und habe dann irgendwie so mein kritisches, selbstbestimmtes Leben geführt. Ich habe dann auch angefangen zu schreiben, zu veröffentlichen. In Berlin hatte ich schon ein Band veröffentlicht. Ich habe ihn ja mitgebracht.
Ja, ich wollte dich gerade fragen, ob du vielleicht mal was vortragen möchtest.
Ja, aus dem vielleicht nicht so sehr. Ich kann ihn aber zitieren. Er heißt Sicherheit und Mordnung. Das erschien im Luchterhand Verlag. Das war meine erste Veröffentlichung über die Zeit im Gefängnis.
Und als jemand, der sich selber auch so ein bisschen mit Schreiben beschäftigt, so was waren so die Momente, die dich an den Schreibtisch getrieben haben? Waren das spontane Impulse oder war das irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt gerade mal irgendwie was arbeiten, ich muss gerade mal meinen Job verrichten und eben meinen Gedanken Lauf lassen?
Ja, das ist der lyrische Impuls, ja.
Ja.
Also ich war ja auch Buchhändler, sowieso viel mit Literatur zu tun. Oder wir, mit meiner Frau zusammen, musste ich alles gestalten und machen. Und das ist uns auch ganz gut gelungen. Und dann die ganzen Bücher, die man las, und dann erinnert einen das, oder die ganzen Sachen, die man über die Bücher las, damit man sie anbieten konnte. Was war richtig, was war falsch, was war erfolgreich. Und das erinnert einen dann vieles an die Zeit, wo ich selber über Literatur eben gelernt hatte in der Schule. Also da konnte ich dann irgendwie anknüpfen.
Wenn in dieser Zeit jemand zu dir in den Buchladen kam und gesagt hat, Herr Proll, empfehlen Sie mir doch mal was. Was hast du empfohlen?
Naja, es kam darauf an, was er wollte. Ne? Ja, ich habe versucht, ihm immer dann mehreres anzubieten, aber dass er eins davon nimmt. Ja.
Wie war das in dieser Zeit mit deinem, also das politische Interesse wird ja weiterhin da gewesen sein. Hattest du trotzdem in dieser Zeit noch irgendwie eine Form von Aktivismus, dass du dich, keine Ahnung, irgendwie vielleicht an Stiftungen beteiligt hast?
Nein, habe ich nicht. Nein, ich hatte nur den Buchhandel, die Buchhandlung, das war Arbeit und Inspiration genug. Ja.
Und du bist danach auch nicht weiter politisch tätig geworden?
Nein, ich bin auch in keine Parteien getreten und habe sonst nichts gemacht, nein.
Wir sind jetzt in den 70er Jahren und wir beobachten dann die Zeit, innerhalb der nächsten 15, 20 Jahre würde irgendwann die Mauer fallen und Deutschland würde sich wieder vereinigen und dann begeben wir uns so langsam in die Gegenwart. Wie hast du auf die Welt, wie sie sich seitdem entwickelt hat, geblickt?
Ja, so einen Turm wie da in dem Gefängnis hatte man da ja nicht mehr zur Verfügung, sondern man lebt ja im Alltag und aber das kann ich nicht so als Satz beantworten. Ich könnte sagen erschreckt oder ich könnte sagen erstaunt. Das kann ich so nicht beantworten. Mein nächstes Buch hieß dann Keine Nacht für niemand. Und vor einiger Zeit hat mir jemand eine Postkarte geschrieben aus Holland. Und die darf ich kurz vorlesen. Und das war, also es muss gewesen sein um 2021, 2022. Beste Torwald Proll, vor 50 Jahren hast du mich einen Brief geschrieben. Es war über die Anger-Revolution. Du musst jetzt 80 Jahre sein. Keine Nacht für niemand. Das war gut. Buchhändler bist du. Genau wie ich. Ich grüße. Aus Holland habe ich das bekommen.
Es ist schön, weil auch da so eine ganz tolle Melodie drin ist, ne?
Ja, und hat er mir eine irre Zeichnung dazu geschickt. Und das hat er auch aus dieser Zeit.
Oi. Ich beschreibe das mal ganz kurz für die Hörer. Das ist ein schön abstraktes Gebilde mit. Darf ich das kurz nehmen?
Ja, es sieht aus wie so eine Aztekenzeichnung.
Ja, mit. Also so teilweise haben wir hier geometrische Formen drin, dann zwei große, strahlend blaue Augen. Es ist sehr, sehr spannend. Danke, tolle Postkarte.
Ja.
Wie ist das?
Die kam an einen Verlag und es dauerte sicher noch mal ein halbes Jahr, bis ich die bekam.
Ja. Ja. Du warst dann Buchhändler viele Jahre lang, ich glaube sogar bis in dieses Jahrtausend hinein,
ja, richtig? Ja, 35 Jahre lang, bis 2013. Ja.
Und das war ein Beruf, der dich wahrscheinlich dann auch erfüllt hat entsprechend, ne?
Ja, ich war froh, dass es den gab, weil ich hatte das Studium abgebrochen und sozusagen fiel meine vergeblichen Versuche zu studieren auf fruchtbarem Boden, also auf die Literatur. Das Geschäftliche musste ich dann lernen und so. Und das war eigentlich ein ganz guter Beruf, der mich da aufgefangen hat, ja.
Und wenn man jetzt so zurückblickt, hast du das Gefühl, okay, da haben wir wirklich was bewegt mit diesen Aktionen, die wir gemacht haben. Vielleicht nicht unbedingt in dem Moment, sondern aber auch vor allem langfristig in der allgemeinen, vielleicht, ich kann mir nämlich schon vorstellen, dass durch das, was passiert ist im Rahmen der APO und der RAF, dass das im Großen und Ganzen schon die Art und Weise beeinflusst hat, wie Menschen auch auf Politik blicken. Hast du das irgendwie festgestellt?
Ja, also die APO hat sicher vieles bewirkt. Also ich habe ja noch was mitgebracht. Ich habe mitgebracht, es ist ja so, dass deutsche Schriftsteller in deutschen Zeitschriften selten veröffentlichen dürfen, aber am 11. April 2008, 40 Jahre nach 68, durfte Peter Schneider in der Frankfurter Rundschau den Leitartikel schreiben und er erschien auf der ersten Seite. Und er hat darin zum Ausdruck gebracht, dass die 68er sehr viel angestoßen haben, was verwirklicht wurde, was die Gesellschaft heute, wie sie heute aussieht. Und dass die Anti-68er, die er da als Gegner zitiert, ja sozusagen durch ihre Anti-68er-Haltung immer noch das 68er, den 68er-Impuls hochhalten oder das immer noch mehr zur Sprache kommt und dass vieles eben, was die Gesellschaft bis dahin dominiert hat, wurde verändert. Die Vorherrschaft der Männer, ich darf zitieren, das Sakrament der Ehe, das ständig heimlich gebrochene Gebot lebenslänglicher Treue, das autoritäre Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, zwischen Männern und Frauen, die Rechtlosigkeit von homosexuellen Männern und Frauen, der blinde Gehorsam gegenüber Lehrern, Professoren und Generälen, die Tauglichkeit der parlamentarischen Demokratie, das alles geriet in einen Sturm des Fragens und Hinterfragens. Und das wurde eingelöst und das können wir als Erfolg buchen. Und da können die Anti-68er nur von träumen. Also das wurde erfüllt. Das sehe ich als einen großen Erfolg.
Absolut.
Und die RAF ist nicht Teil des Erfolges, weil sie war eben gewissenlos. Also die war einfach zu sehr auf eine Lehre hin konzipiert. Sie konnte sich nicht verwirklichen, weil erstens gab es nicht. Es heißt ja, man muss sein wie ein Fisch im Wasser, wenn man Guerillero ist. Ne? Mhm. Das gab es nicht, es gab kein Wasser. Und es waren einfach nur die Fische und die waren dann eben auf dem Trockenen meistens. Und das konnten sie irgendwie nicht einsehen. Und es wurden Opfer über Opfer gebracht auf beiden Seiten. Und es waren auch schlimme Sachen, die ihnen angetan wurden und die sie auch getan haben. Aber das konnte einfach nicht aufhören. Und das hatte die Emanzipation der Gesellschaft nicht so zum Ausdruck gebracht. Eher ein Stillstand. Mhm. Um das aufzunehmen oder was Moritz auch sagte, dass das Autoritäre dann eben so wieder stark an Kraft gewinnt, dass es zur selben Erstarrung führt, gegen die wir ja einst angetreten waren.
Ich sag das mal kurz dazu. Ja, ich sag das mal kurz dazu, Moritz, weil das wissen die Hörer nicht. Moritz ist dein Sohn, der hier mit uns im Studio sitzt und der auch netterweise organisiert hat, dass wir hier heute miteinander sprechen können. Wo wir gerade schon so ein bisschen darin waren, wie sich das in die Moderne überträgt. Wir haben ja auch heute viele Protestbewegungen, unter anderem eben, ich habe sie vorhin schon mal erwähnt, die letzte Generation, die ja auch praktisch fast so eine Guerilla-artige Herangehensweise hat mit Aktionen, die geplant und durchgeführt werden. Teilweise auch fast in so einem spielerisch-künstlerischen Rahmen.
Nein, gar nicht.
Gar nicht?
Nein, das ist eher so ein erstarrtes, das ist zwar keine militante oder militärische Formation, aber sie hat sowas Erstarrtes und sie hat sowas Aussichtsloses. Also sie zeigt ja ihre Aussichtslosigkeit. Ich sitze hier, habt Erbarmen mit mir. Ja, ich sitze hier, ich klebe mich fest. Was soll jetzt noch geschehen? Also die Wut auf diese Leute oder den Hass kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich hätte eher Erbarmen oder ich hätte eher Verständnis oder es macht einen eher traurig. Aber es ist so erstarrt und die Forderungen sind auch recht einfach, sind ja eigentlich Forderungen nach Zuneigung oder nach Versammlung, habe ich gelesen. Zum Beispiel eine Bundesversammlung soll man einberufen. Ja. Sowas wie die Frankfurter Paulskirche.
Und es ist ja,
aber es wird nicht gemacht.
Und es ist ja vor allem, was auch nochmal ein Unterschied ist, die letzte Generation ist ja auch keine antisystemische Protestaktion, sondern es geht ja auch ein Stück weit darum, dass eben das, was das Grundgesetz ja vorschreibt, nämlich ein lebenswertes und lebensfähiges Umfeld, dass das erhalten wird. Aber
Aber antisystemisch waren wir auch nicht. Wir wollten auch nur das, was lebenserstarrend war oder was autoritär war, das wollten wir auch weghaben. Also insofern verstehe ich die. Aber wie gesagt, vielleicht gibt es auch keine andere Möglichkeit mehr, als irgendwie sowas zu tun. Das kann auch sein. Ich kann mir darüber kein Urteil erlauben. Aber es tut mir irgendwie leid, ja.
Glaubst du, wir machen Fehler, wenn wir uns in der Beobachtung insbesondere dieser Protestaktion darauf beschränken, zu sagen, das ist ja irgendwie albern, sich auf eine Straße festzukleben?
Nein, das finde ich gar nicht. Ich verstehe das. Ich habe das ja versucht zu schildern. Mir tut das leid. Ich verstehe das. Hier sitze ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Man kann es fast nicht anders sagen. Ja? Ich bin hier. Was ist der letzte Moment auf der Welt, der mich noch hält? Was soll ich jetzt tun? So ein Gefühl habe ich dabei.
Das ist interessant. Das vollkommen. Ja. Diese Betrachtung ist, glaube ich...
Die Kirchen sollten sich auch viel mehr für diese Leute einsetzen. Man hört überhaupt kein einziges Wort.
Das ist spannend, weil diese Betrachtungsweise ist, glaube ich, im Diskurs darüber sehr wenig verbreitet.
Ja.
Das ist auch das, was ich vielleicht dazu
beitragen.
Ja, wir tun das gerne, mal ein bisschen noch eine andere Betrachtungsweise da reinbringen, denn im Moment ist da ja sehr viel Wut drin und sehr viel, die behindern uns in unserem alltäglichen Dasein.
Das ist immer das schlechte Gewissen. Das ist das schlechte Gewissen derer, die einfach immer unter Druck sind. Ne? Das ist immer so, klar. Wir haben auch die Studenten verfolgt. Wenn wir nochmal zurückgehen, hier. Die haben uns auch behandelt wie, ich weiß gar nicht, wie soll ich sagen, hier. Juden raus, 1938, 1968, Berliner Morgenpost, enteignet Springer. Eine Karikatur. Das war den Berlinern zu viel. Spontane Gegendemonstrationen, Arbeiter verbrannten rote Fahnen, Polizei musste SDS-Haus schützen. BZ. Also das war immer so. Das sind immer, die Wut ist unbeschreiblich. Ja. Mhm. Das ist die Wut. Die Berliner haben mehr erwartet. Trauriger Parteienstreit um innere Ordnung. Mao, Revolution ist ein Gewaltakt. Nieder. Extra, Springers Opfer sagen aus. Also.
Ist Revolution immer ein Gewaltakt?
Ja, wahrscheinlich. Ja. Schluss mit dem Terror und Krawall. Schütz will hart durchgreifen. Naja, also diese Wut ist immer da. Das kann man irgendwie gar nicht anders. Das ist natürlich auch die Wut über die eigene. Das ist ja die Wut darüber auch, dass ich das. Was ich jetzt mache, immer, das ist plötzlich falsch, was ich mache. Die sagen jetzt, das ist falsch, was du machst. Du musst so machen, wie die das sagen. Das geht doch gar nicht. Darüber bin ich wütend. Ich bin auch über mich selbst wütend. Es ist eben unfassbar. Ja. Es gab ja eine ganz schreckliche Situation damals vom Schöneberger Rathaus, wo eine Demonstration, die für Amerika war, aufgerufen wurde. Kannst du auch im Netz nachlesen. Und die war so riesig besucht von Schöneberg. Und dann wurde da ein Mensch mitgesehen, hat einen Bart, eine Brille und sah ein bisschen aus wie Dutschke. Vielleicht war es gar nicht so. Jedenfalls schrien die Leute, Dutschke ist hier, hängt ihn auf, schlagt ihn tot. Irgendwie sowas. Und der musste von der Polizei gerettet werden. In einem Wagen saß der und die Menge kam und schüttelte an dem Wagen. Es mussten noch mehr Polizei kommen. Das war unwahrscheinlich. Ja.
Unfassbar, ja.
Unfassbar.
Und so, das hat sich ja auch bis heute nicht geändert. Also es ist gar nicht allzu lange her, da hatten wir Proteste, wo Leute gesagt haben, hängt die Grünen, solange es noch Bäume gibt.
Ja, das ist schrecklich, habe ich noch gar nicht gehört.
Ja, das war jetzt wirklich vor wenigen Tagen beziehungsweise Wochen.
In Berlin?
Nein, in Bayern. In Bayern.
Das ist ja schrecklich. Das ist Volksverhetzung. Ja.
Ja. Ja.
Das ist natürlich die Meinung dieser Leute. Ja.
Ja. Genau. Ja.
Aber das ist diese Wut. Ja. Ja.
Du hast erzählt, bis 2013 warst du ja Buchhändler.
Ja.
Das ist jetzt 10 Jahre her. Was ist so seitdem? Was bestimmt seitdem dein Leben? Was machst du so?
Ja, ich lebe jetzt in Ferien. Also das Rentendasein ist ja so ein Feriendasein. Und lebe mit meiner Frau in einer schönen kleinen Welt. Und wir gehen viel raus, kaufen ein, wir gucken Fernsehen, wir haben wenig Geld. Wir können die teuren Theater- oder Filmkarten nicht kaufen. Das muss eben uns das Fernsehen bieten. Oder wenn es manchmal Eintritt frei heißt. So, das machen wir. Wir besuchen unsere Kinder besuchen uns, wir besuchen unsere Freunde. Wir schreiben uns Mails mit alten Bekannten, die schreiben uns auch zurück. Wir versuchen, gesund zu bleiben und wir versuchen, geistig fit zu bleiben. Ich habe auch noch weiter durch einen glücklichen Zufall einen Verlag gefunden, der hat noch Bücher von mir veröffentlicht. Also so verbringen wir. Meine Frau kümmert sich um die Gesundheit und um unser Zusammenleben und um unsere Familie. Ich bin ihr sehr dankbar. Also uns geht es gut.
Darf ich indiskret fragen, wie lange seid ihr verheiratet?
Wir sind nicht verheiratet.
Ach so. Ihr lebt in...
Ja, ich war schon mal verheiratet und sie war es noch nicht. Und wir leben seit den 70er Jahren zusammen.
Mhm. Wie viele Kinder hast du?
Wir haben zwei Kinder.
Okay. Und könnte man sagen...
Bitte?
Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Neben dem Moritz haben wir noch eine Tochter, Katja.
Ach schön. Würdest du sagen, könnte man sagen, dass das Leben, was du jetzt führst, eine gewisse Bürgerlichkeit auch hat?
Naja, zumindest habe ich ein polizeiliches Führungszeugnis, wo nichts drinsteht.
Ja.
Ja, das weiß ich nicht. Ich habe ja auch gar nichts gegen eine ruhige oder eine tolerante bürgerliche Welt. Da bin ich ja gar nicht, aber die war ja bisher, oder die war nicht so oder oft nicht so. Ne? Dagegen habe ich ja gar nichts.
Mhm.
Aber ich werde ja jetzt manchmal gefragt, er hat mich eingeladen oder Serdar hat mich eingeladen. So, aber ich denke natürlich viel an die Zeiten zurück und ich kann mich auch gut erinnern und ich will auch da gerne zustehen, aber ich finde es gut so, wie es jetzt ist.
Mhm. Wenn du sagst, du denkst an diese Zeit zurück, sind das schöne Gedanken?
Ja, auch kritische Gedanken. Aber ich denke mehr daran, dass der, ich denke mehr daran, dass der Hass doch so groß ist und die Verachtung, also die 68er, die Anti-68er, das habe ich ja vorhin in dem Artikel nachgelesen, aber auch die Zeit, die man über die RAF reflektiert hat oder wie das alles geschehen ist, dann der Tod der Gefangenen in Stammheim und die Vernachlässigung des Staates oder des Staatsapparates gegenüber diesen Leuten. Ne? Das finde ich ein Skandal. Also das ist ja nicht gelöst, wie all diese Fälle, wo ungeklärte politische Fälle vorgekommen sind, die nicht aufgelöst werden, die nicht benannt werden, zu denen niemand stehen will, die niemand darstellen will, die niemand klären möchte. Ne? Alles wird vertuscht. So soll das eben bleiben. Mhm. Ich habe ein Gedicht geschrieben über den toten Andreas, wenn ich das vielleicht noch
selbstverständlich, sehr gerne
vorlesen darf, aus einem meiner letzten Bücher. Und das kleine Gedicht heißt Triumph des Wissens. Warum sind die Toten so schön tot? Darüber verlieren sie kein Sterbenswort, denn man weiß, die Erde ist ein finsterer Ort. Beeilung, Beeilung mit der Vorverurteilung. Der tote Andreas, nachdem er sich erschoss, hat die Waffe wieder durchgeladen. Da verliert Justiz den Faden. Fingerabdrücke, wie hat er das gefingert? Auf seiner Waffe wurden keine gefunden. Manchmal dauert eine Ewigkeit Sekunden. Währenddessen laufen die Telefone heiß, damit jeder zu wissen hat, was dann jeder schon weiß. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm in Stammheim. Vor der Verurteilung stand das Urteil fest. Das Übrige waren Ungereimtheiten. Was sind sie schon wert? In der leeren Zelle spielt die Miezekatze mit dem Türschloss blinde Kuh. Ruhe sanft, umgeben von Ungeheuern, die stets das Recht auf ihrer Seite haben und das nicht müde werden zu beteuern.
Ein sehr beeindruckender Text, muss ich sagen.
Danke.
Ich sehe da sehr viel von dem, was du gerade gesagt hast, auch drin und sehr viel von dem, was du meinst. Dieses
ist auch meine Reminiszenz an einen Toten, egal wie es gewesen ist und wie schlimm es gewesen ist.
Und das ist auch etwas, was sich ja leider nicht geändert hat, ne? Diese Behäbigkeit im Umgang mit eigenen Fehlern, ne? In einem politischen System.
Ja, die Ungerechtigkeit, ja.
Ja. Jetzt habe ich ja gesagt, ich würde eigentlich gerne einen positiven Spin geben.
Nein, ja, das tut mir jetzt leid. Es sollte allerdings auch positiv sein, ja.
Das muss dir nicht leid tun. Es ist ja teilweise auch schwierig, da das Positive zu finden. Aber gibt es vielleicht eine Hoffnung, die wir in der Zukunft finden können?
Ja, wir müssen weiter die ideale Welt suchen.
Hast du eine Idee, ob es da irgendwie eine Schatzkarte gibt, die uns zu der führt? Oder ist das ein Trial and Error?
Ja, die Schatzkarte, die hast du. Die musst du finden. Ja.
Findet man die in sich oder findet man die im Kollektiv praktisch?
Ja, sowohl als auch, würde ich sagen. Mhm. Ja, weil Camus sagte ja, solidarisch und solitär und einzeln. Also im Einzelnen, in sich und in allen, mit den anderen zusammen.
Mhm. Bist du mit dir selbst im Reinen?
Oft, ja.
Oft, aber nicht immer.
Ja, kann ich nicht sein.
Aber so im Großen und Ganzen bist du zufrieden?
Ja, im Kleinen und Ganzen.
Ja. Lieber Torwald, ich danke dir dafür, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast.
Ja,
und bis bald.
Ja, auch.
Das war Die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz. Neue Folgen immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören.